liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zum zweiten Teil meines Trauma-Podcasts. In der ersten Folge ging es ja vor allen Dingen darum, möglichst genau zu definieren, was das Wort Trauma bedeutet. Dabei habe ich versucht, deutlich zu machen, dass es für das Verstehen von Trauma notwendig ist, die es begleitenden historischen und psychosozialen Faktoren mit zu berücksichtigen. Ferner konnten wir am Beispiel sehen, dass nicht jeder Schock auch ein Trauma generieren muss. Deshalb tun wir gut daran, Schock und Trauma sorgfältig voneinander abzugrenzen. Ich habe weiter gefolgert, dass es für das Verstehen von Trauma von großer Bedeutung ist, zu beachten und zu erforschen, in welche individuellen Beziehungen ein Trauma eingebettet ist. Allgemein kann man sagen, dass je früher, je heftiger und je häufiger und nachhaltiger schädigende Ereignisse eintreten, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trauma einstellt. Jedem von uns kann jederzeit etwas zustoßen, das uns das Vertrauen in die Sicherheit unserer Existenz nehmen kann. Wir sehen es in diesen Tagen mit aller Deutlichkeit in jeder Nachrichtensendung. Je größer aber die individuellen Möglichkeiten, körperlich wie seelisch, sind, einem Schock zu begegnen und je zuverlässiger und mitfühlender das soziale Umfeld reagiert, desto geringer werden die Auswirkungen sein. Aber machen wir uns nichts vor, unsere Existenz ist in hohem Maße unberechenbar und zufällig. Hinzu kommt, dass wir in unseren körperlichen und emotionalen Bedürfnissen ausreichend gut versorgt sein müssen. Am Beginn unseres Lebens und oft genug auch an dessen Ende sind wir dabei auf andere angewiesen. Das mag für viele keine erfreuliche Botschaft sein, aber ein Leben in Unabhängigkeit führen zu können, ist eine Illusion. Und hier tun sich die Abgründe auf, die die Basis für viele traumatische Entwicklungen darstellen. Diese Basis sind oft nicht nur Taten. Sie kommen genauso gut durch Unterlassungen zustande. Es kann also traumatisch sein, wenn etwas passiert, aber genauso auch, wenn etwas, was passieren müsste, nicht passiert. Da, wo tatsächlich manifest schädigende Ereignisse, also Schocks, eine Rolle spielen, greift unsere allgemeine Vorstellung von Trauma am ehesten. Ein traumatischer Schock ist immer verbunden mit einem überwältigenden, unerträglichen Gefühl, das die betroffene Person nicht mehr allein bewältigen und integrieren kann. Bleiben Halt und Hilfe aus, findet eine Zerstörung auf zwei Ebenen statt. Zum einen geht das Gefühl, in der Welt sicher und berechenbar aufgehoben zu sein, dauerhaft verloren. Damit ist gemeint, dass eine naive Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem Leben und der Zeit verloren geht. Wenn wir uns von jemandem mit den Worten verabschieden, bis morgen, müssten wir ja eigentlich sagen, bis morgen vielleicht, weil wir ja nicht wissen können, ob es ein Morgen geben wird. Wir gehen aber wie selbstverständlich davon aus. Für den Traumatisierten ist diese Selbstverständlichkeit verloren und das vielleicht wird eine dauerhafte, reale Möglichkeit. Die zweite Ebene, auf der eine Zerstörung stattfindet, ist die der Zeit. Ein Trauma, so schreibt Chris Jennecke, ich zitiere, lässt den Betroffenen in einem Zustand nie endenden Entsetzens erstarren. Die Unbegreiflichkeit unerträglicher Affekte hält ihn in einem traumatischen Zustand gefangen und lässt die Zeit stillstehen. Die Vergangenheit wird zur Gegenwart und die Zukunft verliert jede Bedeutung. Die Dreidimensionalität der Zeit fällt in sich zusammen, sodass wir das Gefühl, von irgendwoher zu kommen und irgendwohin zu gehen, verlieren. Traumatisierte Menschen merken das besonders bei den sogenannten Flashbacks. Ein kleines Wahrnehmungsdetail, ein Geruch, ein Geräusch ist in der Lage, die betroffene Person augenblicklich in den traumatischen Ursprungszustand mit all seinen körperlichen und psychischen Begleiterscheinungen zurückzukatapultieren. Da, wo ein Schock nicht im Vordergrund steht, sondern wo etwas, was hätte geschehen müssen, nicht geschehen ist, tun wir uns schwerer mit dem Beschreiben und Verstehen. Der Bereich kindlicher Vernachlässigung zeigt zum Beispiel, dass die Umwelt vielfach und dauerhaft nicht in der Lage ist, elementaren kindlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ich habe für mich diese Art von Schädlichkeit so verstanden, dass sie wie Vergiftungen wirken, die man oft kaum merkt, denen man oft nur äußerst schwer auf die Spur kommen kann und gegen die es auch oft genug kein wirkliches Gegengift gibt. Hinzu kommt, dass sich diese Vergiftungen oft über Generationen hinweg ausgebreitet haben, was ein Verstehen zusätzlich erschwert. Auf diese transgenerationale Dimension gehe ich später noch ausführlicher ein. Egal aber, ob durch Unterlassung oder durch aktive Tat zustande gekommen, wird die betroffene Person künftig bemüht sein, eine Wiederholung der Traumatisierung zu vermeiden. Das bedeutet, dass wir an der Stelle des Traumas immer mehr oder weniger große, mehr oder weniger bewusste Ängste finden werden. Gebrannte Kinder scheuen das Feuer, heißt es im Volksmund. Übersetzt auf unser Thema könnte man sagen, traumatisierte Menschen fürchten die Wiederholung. Um die Wiederholung traumatischer Situationen zu verhindern, bilden sich hochwirksame, weitgehend unbewusste seelische Reaktionsmuster heraus, die einer solchen Wiederholung entgegenwirken sollen. Je früher diese Muster etabliert werden und je umfangreicher sie sein müssen, desto mehr wird sich das Fühlen und Handeln einer Person nicht mehr darum drehen, was sie gerne tun will. Das eigene Wollen wird vielmehr ständig und unbewusst daraufhin überprüft, ob es auch ratsam ist, so zu handeln. Da diese Strukturen unbewusst sind, sind sie auch nicht veränderbar, jedenfalls so lange nicht, wie sie unbewusst bleiben. Bernard Brandsheft, ein amerikanischer Therapeut, hat diese Strukturen Systeme pathologischer Anpassung genannt. Ich hatte im Beispiel aus dem ersten Teil darauf hingewiesen, dass auch eine scheinbar einfühlsame Reaktion eines Helfers für das verletzte Kind problematisch sein könnte. Dann nämlich, wenn das Kind Angst davor hat, wegen seines Missgeschicks von den Eltern ausgeschimpft zu werden. Diese Angst entstammt dabei vorangegangenen Erlebnissen, in denen das Kind genau diese Erfahrung gemacht hat. Nämlich, dass sein Unglück von den Eltern ignoriert wird oder sogar deren Zorn hervorruft und nicht deren Mitgefühl. Wir alle kennen Erziehungssprüche wie »Wer nicht hören will, muss fühlen« oder »Übermut tut selten gut«. Ich habe aber auch schon auf offener Straße Szenen erlebt, in denen Eltern regelrecht geschimpft haben, warum das Kind nicht besser auf die Eltern und deren Ratschläge gehört habe, während das Kind sichtliche Schmerzen hatte und weinte. Hier verstärkt also die Reaktion des Umfeldes einen Schock und löst ein Trauma aus. Es findet keine Beruhigung statt. Sollte ein solches Kind trotz aller Vorsicht dennoch wieder hinfallen, wird die Angst vor der Reaktion des Umfelds unbewusst sofort das Kommando übernehmen und den Schmerz und die Hilflosigkeit in den Hintergrund treten lassen. So gut der Versuch auch gemeint ist, ein solches Kind mit einem Gummibärchen trösten zu wollen, gefährdet er unter Umständen die aus Sicht des Kindes notwendige Anstrengung, Schmerz und Hilflosigkeit nicht überhand nehmen zu lassen. So entstehen bzw. wirken Systeme pathologischer Anpassung. Fassen wir noch einmal zusammen. Will man verstehen, wie ein Trauma entsteht, dann ist es sehr wichtig, die Beziehungsgefüge, in denen es entstanden ist, möglichst genau zu kennen. Dabei ist es hilfreich zu wissen, dass Traumata nicht nur durch Taten entstehen, sondern auch durch Unterlassungen. Ich habe deutlich gemacht, dass Traumata äußerst destruktive und nachhaltige Auswirkungen auf die seelische Verfassung eines Menschen haben können. Besonders wichtig ist, dass diese Zerstörungen Reaktionen hervorrufen, die völlig unbewusst sind und nur schwer erreichbar, geschweige denn veränderbar sind. So viel für heute. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns insbesondere mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit von Traumata. Mein Ansatz ist, dass jedes Trauma ohne Ausnahme eine historische Dimension entwickelt. Wie diese aussieht und welche Auswirkungen sie haben kann, darum wird es im nächsten Abschnitt gehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit für heute und freue mich auf Reaktionen. Bis zum nächsten Mal.